Mehrwert-Insights. Smalltalk for Big Business.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat lade ich spannende Unternehmerpersönlichkeiten zu mir an meinen heimischen Küchentisch ein. Bei Kaffee, Tee und Hamburger Gebäck plaudern wir über das Kurvendiagramm des Unternehmerlebens mit all seinen Auf und Abs, mit kleinen Anekdoten und großen Erkenntnissen. Herzlich willkommen, the one and only Mr. Audio, Mr. Podcast, Mr. TV, Tyron Watzinger.
Danke für die Ankündigung, das ist ja eine schöne Ankündigung. Gut, das muss ich mir, glaube ich, irgendwie auf meine Webseite raufmachen. Sehr gut. Und dann noch so schön gesungen dabei.
Ja.
Danke.
Hi Tyron, toll, dass du da bist.
Hallo Anna, schön hast du es hier.
Ja, danke an meinem heimischen Küchentisch.
Ja, super schön.
Tyron, ich bin total begeistert davon, weil du kannst uns heute wahnsinnig viel erzählen über Podcasts, über Audio und was man mit seiner Stimme alles machen kann.
Das mache ich gerne.
Ja, okay. Du hast ja auch eine super coole Stimme.
Oh, danke.
Ja, weil du bist ja da sehr erfahrener Speaker. Mhm. Nennt man das im eigentlich Speaker auch bei dir?
Nee, ja, es ist Sprecher.
Sprecher.
Ja, das ist halt einfach nur genau die Übersetzung.
Ja,
ne,
aber ja, weil Speaker ist ja eigentlich jemand, der Vorträge hält. So, zu Neudeutsch.
Genau, ja, ja, genau, zu Neudeutsch, richtig, genau. Aber sonst ist es genau, also im Englischen würde es heißen, du bist Voice Talent oder schon auch Sprecher. Aber eigentlich bist du, ja, Voice Talent.
Ja.
Ja.
Okay, in diesen Zeiten. Mhm. Ist es wahrscheinlich
du meinst
noch mal
um halb elf.
Genau. Nee. In diesen Online-Zeiten ist es wahrscheinlich noch mal umso herausfordernder für dich, jetzt noch mal neu zu jonglieren, weil du wahrscheinlich deutlich mehr Anfragen bekommst für Podcasts, schätze ich mal so, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Also während wie bei ganz vielen Freiberuflern oder so in der Kreativbranche und auch live natürlich alles weggebrochen ist, so innerhalb von 3 Tagen 20 Jobs und Sachen bis Ende des Jahres, die auch nicht wiederkommen werden, weil die Veranstaltungen einfach abgesagt wurden oder also auch mit spannenden US-Künstlern, die jetzt einfach nicht wiederkommen. Also es war ein Künstler mit bei, der mich so drauf gefreut hat, mit dem arbeiten zu können. Ich dachte so, Richard Marx, ja. So fand ich echt super, weil ich den irgendwie damals echt klasse fand. Ja. Aber er findet halt frühestens 2021 statt, ne?
Ja, okay.
Aber, wie du schon sagst, das ist so der Vorteil, dass wir da ziemlich breit aufgestellt sind und dann überrascht wurden, wie viele Anfragen kamen für nicht nur Podcast-Formate, auch Fernsehformate, wo man gemerkt hat, dass mehrere Firmen, die Festangestellte haben, ob Filmproduktion oder irgendwie generell Produktionsfirmen, die ja nicht drehen durften, die Kontaktsperre auch hatten, und denen mehr oder weniger gesagt wurde, den Leuten zu Hause, jetzt seit dem Homeoffice, entwickelt Formate. So. Und was halt geht, sind halt Sprachaufnahmen. Und natürlich auch die ganze, der ganze Pitch.
Und Videoaufnahmen natürlich.
Ja klar, das auch, ja, genau, richtig, ja. Richtig. Aber das ist natürlich nur bedingt, weil, ja, geht auch, aber du brauchst dafür fast noch mehr. Und wir waren halt ganz, ganz stark in der Formatentwicklung drin. Also haben für, ich glaube, 6, 7, 8, 9 Formate haben wir Songs geschrieben, also die Jingles gemacht. Das ist der Vorteil, dass wir da natürlich wirklich das komplette Audiospektrum bedienen. Und das war total spaßig. Also für uns war es super, weil wir dann auch mit den Musikern, das geht halt, wie du schon sagtest, online kann man viel machen. Also man kann inzwischen weltweit mit den Leuten aufnehmen. Also wir haben einen Gitarristen.
Ja, so schnell konnten die sich auch, die haben sich ja alle so schnell umgestellt.
Ja, für uns Musiker oder Studioleute ist das ein alter Schuh.
Ja, ne? Klar.
Also ich hab vor 8 oder 9 Jahren mal den Keyboarder von Jamiroquai aufgenommen. Der saß in Birmingham. Wir saßen in einem, was war so ein Höhlenstudio. Es war wirklich in eine Steinhöhle.
Okay.
Ein alter Weinkeller gemeißelt, war mein Studio. Super Akustik.
Ihr seid extra wegen der Akustik in diesen Weinkeller gegangen?
Nee, wir hatten, da ist ein Tonstudio drin.
Ach so.
Und wir hatten vor Ort den Percussionisten, den Keyboarder aus Birmingham dazu geschaltet live, den Bassisten aus Chicago, Gitarristen aus Hamburg, konnte nicht rüberkommen, und die Percussions haben wir aufgenommen in Braunschweig, ich glaube es war Braunschweig, genau, und halt alles live zusammen über Online-Schaltung. Und darum ist es für uns jetzt, war es keine große Umstellung, ne? Also technisch war das keine Herausforderung mehr. Es ist inzwischen nur, das Internet ist schneller. Es gibt, die ganzen Software-Sachen sind dafür optimiert worden in den letzten Jahren. Darum war das, wer sowieso schon mit Live-Schaltung arbeitet, für uns war es so, aha. Ja, also es war wirklich, das muss man sagen, für die das noch nicht gemacht haben, ganz neues Feld, klar.
Ja.
Für uns,
ja klar, für die Unternehmer natürlich. Also aus Unternehmersicht heraus, die ganze Umstellung, die Anbindung,
klar,
ist es natürlich eine ganz andere Sache. Also wenn ihr jetzt also eure Arbeit untereinander erledigt, habe ich aber auch nicht gewusst, dass es so lange schon so international funktioniert und dass online international funktioniert. Ich habe gedacht, das ist jetzt so vielleicht ein bisschen entstanden in den letzten Jahren, aber ich habe nicht gedacht, dass es schon so 19 Jahre her ist.
Ja, also, länger noch.
Ja. Also, das heißt also, alle diese ganzen Videos, wo irgendwie weltweit Flashmob-mäßig Leute geschoben werden und dann auch im Fernsehen gezeigt werden, das ist im Grunde genommen Tagesgeschäft für die.
Ja, wieder anders. Also man muss das so ein bisschen trennen. Also was nur ging, es ging nur Audio. Ne? Also man konnte, also klar, man kann die auch Videoschaltungen über Satellit in den ganzen Fernsehsendern, nur das ist natürlich ein riesen Schuh. Diese reinen Audioaufnahmen haben wir auch nicht über das Internet gemacht, also mit nicht Voice over IP oder sowas oder DSL, sondern noch mit ISDN-Boxen. Wir hatten sogenannte, war das Musiktaxi oder es war eine andere Herangehensweise, anderes Format. Es war das Gleiche, es wurde nur, wir haben andere Technik genutzt. Jetzt dadurch, dass, ich meine, du kannst ja, also ich war in Kuala Lumpur in einem Internetcafé im Dschungel, die hatten 200 Mbit. Also in Hamburg haben wir 50 bis 100 und das ist, also du hast in einigen Ecken der Welt hast du so unglaublich schnelles Internet. Ja. Und das ermöglicht das natürlich inzwischen, dass man das alles übers Internet macht. Das ist viel, viel einfacher, viel kostengünstiger. Früher mit den ISDN-Leitungen, man brauchte meistens zwei gebündelte ISDN-Leitungen, so ein Gerät, was auch bestimmt, ja, also zwischen 6 und 10.000 Euro haben die meistens die hochwertigen gekostet. Und das musste das Studio haben, also konnte man nur in gewisse Studios gehen. Heutzutage kann ich den Musiker, dem Sprecher, einen Link schicken und der braucht keine spezielle Software dafür mehr, der braucht nur seine Musiksoftware und Mikrofon oder das Instrument und ein Interface und schon geht's los. Und ich kann das in High-End aufnehmen. Ja, das ist einfach geworden alles.
Jetzt haben wir ja irgendwie gerade, seit vielen, vielen Jahren ist es ja schon so, dass in den USA Podcasts ein Riesenthema sind. Es ist ja jetzt erst nach Deutschland geschwappt und siehe da, in diesen Online-Zeiten, wollen wir es mal nennen.
Ja, klar.
Ist es eigentlich, ich sag mal, katapultiert, ja. Mhm. Also es ist so in die Höhe geschossen, jedes Unternehmen, jeder Freiberufler, jeder Speaker, was auch immer, die sich jetzt also präsentieren müssen, die vorher, sagen wir mal, vom Marketing her einen Mix fahren konnten, offline, online, können ja jetzt sich nur noch online zeigen und suchen natürlich jetzt Kanäle, wo sie sich dann irgendwie verstärkt online zeigen können. Und einige haben jetzt eben den Podcast für sich entdeckt oder entdecken ihn gerade.
Ja.
Was natürlich zur Folge hat, dass nicht nur in den USA, den wir schon längst den Überhang haben, oder dass wir das jetzt hier in Deutschland natürlich auch erleben.
Ja.
Und witzigerweise andererseits die User an der anderen Seite, also ich sag mal, der Otto Normalverbraucher oftmals gar nicht weiß, was ein Podcast überhaupt ist. Das ist eigentlich sehr schräg. Also wenn man, es gibt ja einmal den, wenn man im B2C-Sektor den Podcast also einsetzt fürs Marketing, dann ist es gar nicht, kann das noch gar nicht so richtig greifen, weil viele zwar jetzt über die TV-Spots einiges erfahren, was Podcasts sind und über Funkspots auch, aber ansonsten gibt es, glaube ich, noch gar nicht genügend Zuhörer, habe ich den Eindruck. Also
ja.
Es gibt schon eine ganze Menge, aber es gibt noch nicht, also für das, was jetzt an Podcasts installiert wird seitens der Freiberufler und Unternehmer und so weiter, weiß ich gar nicht, ob es so unglaublich viel Zulauf dafür gibt.
Gute Frage. Also, ich bin da immer so ein nüchterner Faktentyp, wenn es darauf ankommt.
Hau raus die Fakten.
Also, wenn man sieht, dass man ungefähr 13.000 bis 15.000 aktive deutschsprachige Podcasts zurzeit hat. Mhm. Das ist natürlich eine Menge. Ja. 13 bis 15, dann haben wir natürlich noch eine relativ, ja, also 2000, weil man einfach, also sind gezielte, sind es, glaube ich, jetzt Stand Ende 2019 waren es 12.800 aktive Podcasts, die also wirklich aktiv heißt, wirklich regelmäßig sind und nicht ein Podcast, der zwei Folgen rausgebracht hat und dann ein Jahr Pause macht, ne? Mhm. Das nicht. Aber die wirklich regelmäßig in wöchentlich, 14-tägig, monatlichen Zyklus operieren. Und die Zuwachsrate ist aber so enorm, dass man, also es wird, jetzt werden wir wahrscheinlich schon bei 14.000, 15.000 liegen, weil es ist einfach, es ist wirklich gigantisch. Und während der Corona-Zeit haben natürlich auch ganz, ganz viele die Zeit oder die Chance in dem Fall genutzt, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, das dann zu vermarkten, seinen Podcast. Da werden auch viele untergehen oder viele, bei vielen fehlt dann auch irgendwann das, die Lust, das Konzept, der Sinn dahinter, das Durchhaltevermögen. Mhm. Und oft ist es einfach auch die Qualität, die vielen einfach ins Bein schießt, sag ich mal so, ja.
Also erzähl doch mal was zur Qualität kurz. Also da können wir mal kurz einhaken. Da habe ich ja schon einiges von dir gelernt. Erzähl mal so, was du für einen Anspruch hättest an eine gute Podcast-Qualität.
Okay, also ich persönlich habe da natürlich ein unheimlich, also ich habe da.
Okay, aber sagen wir, reden wir mal von dem.
Was man braucht.
Ja.
Industriestandard, ja? Reden wir davon. Genau. Okay, alles klar. Also, man soll sich nicht durch irgendwas gestört fühlen, wenn man es hört. Ne? Also, wenn ich jetzt meinen Podcast aufnehme und er klingt, als würde ich in einer Schwimmhalle sein und hätte das mit dem iPhone-Kabel gesprochen, dann finde ich das störend. Nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer. Auch da. Es ist natürlich einmal eine persönliche Empfindung, also jeder, wir gehen einfach davon aus, die meisten hören den Podcast auf inzwischen relativ guten Lautsprechern oder Kopfhörern. Selbst die Kopfhörer von einfachen Handys sind inzwischen ziemlich hochwertig. Diese Noise-Canceling-Technik, die ich total feiere übrigens, weil die einfach einmal noch so ein bisschen mehr Konzentration gibt auf das, was man hört, auf die Musik, auf die Sprache, die verstärkt das natürlich, wenn man die Nebengeräusche eliminiert. Ne? So, wenn man in der Bahn sitzt, ist das Bahngeräusch fast weg. Oder zu Hause, die Lautsprecher sind gut. Selbst also die neuen Laptops haben so tolle Lautsprecher, dass man einfach sich gut drauf konzentrieren kann. Das heißt, man möchte eine Sprache haben, eine Qualität haben, die gut klingt. Es ist so, dass man anhand der Statistiken und Algorithmen sehen kann, dass je schlechter die Qualität ist, umso kürzer ist auch die Verweildauer. Also wir haben einige Podcasts in den Podcast-Charts, gehen wir mal von denen als Beispiel Spotify oder Podigy Podcast-Charts aus, dann kann man wirklich sehen, klar, da kann irgendwo eine super Idee hinterstecken, das hören die Leute erstmal, aber so ab der 40% der Zeit klicken sie raus, weil das ist die Verweildauer. Die werden nicht mehr zu Ende gehört, weil man denkt sich und man weiß oft gar nicht, woran es liegt. Nur der Klang, es ist einfach unangenehm. Es ist nicht so schön, das zu hören und dann schaltet man weg. Man klickt raus.
Ah, das ist interessant, weil ich glaube, niemand würde konkret darauf kommen, zu sagen, dass es am Klang liegt, sondern natürlich würden immer die Inhalte in erster Linie mal die Schuld bekommen. Mhm. Also zu schlechte Inhalte, die Länge der Podcasts und so weiter. Das sind so die Dinge, die so kursieren, nicht? Ja. Aber über
Klar, Qualität auch ganz und wichtig, Klang, ne?
Ja, klar.
Mhm. Ja, also Inhalt und alles ist auch total wichtig. Mhm. Stimmen, Sympathie, ob die Leute einem sympathisch sind oder der Content ist halt. Na klar, der Content ist King, so. Mhm. Aber es ist halt das, was man oft gar nicht so wahrnimmt.
Das Unterbewusstsein. Ja,
genau, richtig. Also klar, es gibt inzwischen sehr, sehr viele audiophile Menschen, die sagen, ich möchte, dass es gut klingt und schalten auch bewusst weg. Aber es ist halt auch, dass man das unterbewusst weggeschaltet wird. Mhm. Und das kann man wirklich, das ist verläuft. Wirklich
weißt analog. Du, was ich ganz interessant finde, wo du gerade das sagst, ich habe ganz frisch gelernt von einer Schnelllese, Trainerin, die hat eine Firma, die heißt Motion Reading und die hat mir kürzlich beigebracht, dass man hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, dass wir Menschen im Unterbewusstsein 11 Millionen Bits oder Milliarden, oh Gott, das wäre eine Riesendifferenz, aber trotzdem, im Unterbewusstsein an Informationen aufnehmen und nur 40 Bits bewusst. Ist der Kracher. Okay. Jetzt sagst du, Content is King. Mhm. Da schwingen dann natürlich, also es ist nicht nur das bewusste Wahrnehmen des Contents, sondern die ganzen unterbewussten Dinge, die da noch mitschwingen. Und wie du gerade sagst, Qualität der Stimme oder des überhaupt der Aufnahme, der ganze Sound drumherum. Mhm. Natürlich, und eben auch der Sympathiefaktor finde ich auch mega entscheidend. Wie ist die Stimmung?
Ja.
Das sind alles die Dinge, die im Unterbewusstsein an Informationsaufnahme stattfinden.
Jeder kennt das zum Beispiel, wenn man auf irgendeinem Stadtfest ist, zum Beispiel. Und dann spielt dann irgendwann abends die Top 40 Band. Und wenn da der Sound schlecht ist, oder eine Band ist, man ist ja auf einem Konzert und man hat eine Band, wo man, ich habe Lenny Kravitz mal gesehen. Mhm. Also ein paar Mal. Und, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in London, relativ früh, und der Sound war so furchtbar, dass wirklich die Leute zum Teil den Saal verlassen haben, obwohl die wirklich,
oh mein Gott.
Und er war zu der Zeit gerade der Shootingstar, aber ja. Es war einfach, es fiepte überall, es tat weh, man konnte es nicht wirklich ertragen, und das ist so im Kleineren der Unterschied, wenn man das zum Beispiel mit dem Laptop oder einfach nur mit dem iPad aufnimmt oder so. Man kann natürlich gute Technik daran schließen, aber wenn man jetzt, das Entscheidende sind die Mikrofone, ob man Plopschutz hat. Also ich kann das mal kurz vormachen. So würde es explodieren, und du hast natürlich auch schöne Mikrofone, die schon einen eingebauten Schutz haben, die Plop-Laute filtern. Mhm. So, weil das sonst, man hat das hört sich an wie so ein Explosionslaut. Mhm. Wenn man das die ganze Zeit hat, dann stört es einen irgendwann.
Das stimmt, das knallt immer im Ohr.
Genau, richtig. Oder wenn es einfach zischt und der ganze Bassbereich weg ist und dann oben so zitzelt, das ist halt so, das kennt man vielleicht jetzt gerade so von irgendwelchen Online-Meetings, also Skype ist da immer ein schönes Beispiel, weil Skype ist natürlich toll, dass sie einmal die Technik so zur Verfügung stellen, aber die Sprachqualität ist von der reinen Qualität halt oft nicht so fein. Mhm. Ne? Also, oder Fiber gibt's ja auch oder sowas, die das haben.
Ist einfach auch höllisch anstrengend. Also wenn wir Online-Meetings haben, ist es einfach auf Dauer. Meine Qualität an meinem Rechner beispielsweise, da habe ich nur die Standardmikrofone, die eingebauten Mikrofone. Und das ist einfach höllisch anstrengend, auch für meine Zuhörer.
Ja, du kannst anderen immer Leitungen. Die anschließen, wenn du willst, dabei
noch. Genau, ja, das werde ich auch wohl mal machen müssen. Ja. Denn es klingt für die tatsächlich, wie du vorhin sagtest, wie im Hallenbad.
Genau, so, ja.
Und für die ist es natürlich, laugt das auch aus. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Marketing. Also du sagtest jetzt, ist eine wahnsinnig steigende Tendenz passiert. Ja. Wie würdest du es jetzt einschätzen, für wie wichtig hältst du Podcasts tatsächlich, sagen wir mal, für kleine Unternehmen oder auch mittelständische Unternehmen als Marketing-Tool?
Also, Wichtigkeit ist ja immer schwer zu benennen.
Ja, natürlich. Ja?
Also es ist so, ich glaube einfach, ich bin momentan wirklich sehr, sehr stark mit dem Podcast-Geschäft verwurzelt, habe da total Spaß dran und auch, weil es einfach ein spannendes Segment ist, denke ich. Und also inzwischen ist es, wir sind wirklich so in der Hochphase, in der Boomphase von Podcasts. Das wird so stark mit der Zuwachsrate, denke ich, noch 2 bis 3 Jahre gehen. Danach wird es abflachen. Die werden nicht verschwinden. Die sind schon lange, lange da. Die werden auch lange bleiben. Es ist im Prinzip ja wie ein gut geführtes Interview oder ein Fachmagazin, halt zum Hören, und jederzeit auf Abruf. Und man kann relativ, man kann schön reinkriechen. Mhm. Ja, man kann sich reinversetzen und gut nah an den Leuten dran sein. Das heißt, man kann unheimlich gut Informationen und Emotionen vermitteln. Ja, also das ist schon mal schick. Inzwischen ist es so, dass wirklich sehr, sehr viele, auch die Großen, erkannt haben, es ist ein Wahnsinns-Marketing-Tool. Niemand muss, aber alles kann. Ja, also es wäre jetzt fast blöde, möchte ich nicht sagen, aber es wäre fast ein bisschen leichtsinnig, das jetzt liegen zu lassen. Weil man toll die Menschen erreichen kann. Auf einem anderen Niveau, ohne das ganze werbliche Bling-Plang. Und man kann die Leute vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, langsam erreichen. Ja. Die Information, wenn man in einer Fernsehsendung ist oder Radio oder in der Werbung, man hat 30 Sekunden, um die Leute zu überzeugen, dass man die beste Gartenhake hat, die es gibt. Mhm. Oder die neueste Angelroute, die fantastisch ist. Im Podcast kann ich mit den Leuten darüber sprechen, kann die Vorteile vermitteln oder auch natürlich ganz andere Sachen. Also es gibt, also dabei muss man auch, glaube ich, aufteilen, es gibt so wirklich den reinen Entertainment-Podcast, mhm, ja, also die auch in den Charts oft drin sind, irgendwie Gemischtes Hack oder sowas. Ist auch Geschmackssache. Also es gibt da auch viele Leute oder viele Kritiken zu, aber es ist, Kunst ist ja auch immer Geschmackssache, ja. Absolut, also was für den einen, der eine sagt, du, Klassik ist die beste Musik, der andere hört nur Jazz, jemand anderes nur Hip-Hop und der andere Metal. Ich möchte nicht sagen, was die bessere Musik ist. Es ist alles Musik, alles ist berechtigt. Es ist genau wie, ich esse gern Sushi, meine Mutter hasst rohen Fisch. Ja, also es ist so, da gibt es keinen Punkt. Also man kann da nur sagen, Kunst ist Kunst und Geschmackssache. Aber ja, ich glaube, Podcast ist ein super Marketing-Tool. Und wenn man die Möglichkeit hat und Content, den man vermitteln möchte, dann ja. Wenn man einfach nur einen Podcast machen will, weil alles machen, also würde ich mir jemanden suchen, der mir hilft, den zu füllen.
Ja.
Ja, weil, also wir haben.
Wenn man nur einen Podcast machen will, wie alles haben, das gilt ja eigentlich für jede Sache und für alles auf der Welt, dann sollte man das lieber gleich lassen.
Das stimmt.
So, ne? Ja. Wenn man aber tatsächlich jemanden hat dafür, dann und sich dafür jemanden sucht, dann braucht man ja viele, viele Dinge. Also man braucht ja erstmal grundsätzlich eine Idee, was man denn, eine Botschaft, was man denn überhaupt vermitteln will. Und das geht ja eigentlich auch einher mit einer Mission. Also die ein Podcast hat ja eine hohe Bedeutung auch in Sachen Markenbildung, eine große Wirkung auf die Marke, auf die Unternehmensmarke. Und selbst wenn man ein kleines Unternehmen ist, kann man ja durchaus eine Marke werden.
Absolut.
So. Und ein Podcast kann auf die Marke einzahlen.
Unbedingt, ja.
Kann aber auch das Gegenteil bewirken. Wenn das nämlich so gehandhabt wird, dass es so nebenher läuft oder irgendwie mal in Vergessenheit gerät,
ja,
oder das Konzept nicht richtig stattfindet. Das Konzept und die Strategie sind wieder mal das A und O.
Absolut. Also stimme ich dir absolut zu, genau.
Ohne dem braucht man das gar nicht anzutreten. Und wenn man dann jemanden dafür beauftragt, jemanden für dich beispielsweise, der das dann installiert und dann jemanden, der das weiterführt, ein Storytelling daraus macht, Content-Marketing, eine Agentur, wie auch immer, dann muss man eben auch das Budget dafür bereitstellen wollen.
Ja, klar.
So, und darüber muss man sich auch im Klaren sein. Das heißt, es geht nicht nur um die einmaligen Anschaffungskosten, die man für die Technik hat,
ja, ja, klar,
und die Lizenzen hat und so weiter, sondern da geht es einfach darum, was will man denn damit? Und
genau.
Dann, da sind wir in der Markenbildung wie bei jeder anderen Geschichte auch,
ja,
wo man sich einfach tiefer gehen fragen muss, welche Strategie wollen wir fahren, welchen Sinn macht das, welches Ziel wollen wir damit tatsächlich verfolgen und dann go for it.
Hast du, besser hätte man das nicht sagen können? Absolut, genau. Also das ist, sehe ich ganz genauso, da bin ich ganz bei dir. Also wenn man, na, wie du schon sagtest, oder wenn man, wie wir sagten, wenn man einfach nur was machen will, wenn man es machen will, dann man muss es schon mit Konzept machen. Also ich habe jetzt eine Bekannte von mir, die machen einen Podcast für Kinder, und zwar Yoga. Yoga für Kinder. Und wo ich zuerst mir das gar nicht so richtig vorstellen konnte, das machen die aber, weil die beide, die eine ist Mutter, die andere noch nicht, wird wahrscheinlich, also ist es bald, und machen Yoga schon seit 20 Jahren. Die eine, glaube ich, seit 10, 12 und die andere seit fast 20 Jahren, 19 Jahre. Und die vermitteln das so authentisch, so gut. Ich habe den zuerst gehört, da war das technisch noch nicht ganz auf dem Punkt am Anfang. Die haben inzwischen nachgebessert. Dazu würde ich auch gleich noch was sagen, mit dem Nachbessern. Und das ist ein ganz tolles Format, was die machen. Yoga für Kinder, genau.
Das heißt also, sie spielen dann Musik und
richtig, genau,
geben Übungsanleitungen und
ganz
man
genau
kommt in so eine Meditation. Das finde ich cool.
Ja, das ist echt cool. Ich komme jetzt gerade echt nicht auf den Namen, müsste ich raussuchen.
Sprechen wir später nochmal.
Ja. Aber das ist echt cool. Und die wurden relativ schnell am Markt angenommen, haben sich Die haben halt einfach auch diesen USP noch gehabt. Das war im deutschsprachigen Bereich.
Also so ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja genau, richtig. Es gab noch keinen Podcast, der Yoga für Kinder geleitet hat und das auch so mit so fundiertem Wissen. Und beides haben super angenehme Stimmen. Die Musik ist gut ausgewählt und die wurden jetzt auch haben wirklich tolle Presse gekriegt. Haben seit November 2019 sind die erst auf dem Markt und haben jetzt schon 3000 feste Abonnenten. Das ist richtig viel.
Cool, ja.
Das ist echt viel.
Was ist denn da, das ist eigentlich auch mal eine spannende Frage. Was sagst du so für den deutschen Markt? Was ist so eine geringe Hörerschaft, also Abonnenten?
Oh,
ja. Hörerschaft und Abonnenten sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Also Abonnenten, und was ist dann eine gute Quote und was ist dann eine sehr hohe Quote für den deutschen Markt wohlgesehen? Also.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Auch hier muss man wahrscheinlich unterscheiden, was für ein Thema biete ich an, ja? Also wenn ich jetzt
okay, gehen wir mal vom Entertainment aus.
So. Okay, Entertainment. Dann, es ist auch schwer zu sagen. Also das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen, weil man muss einmal unterscheiden zwischen Podcasts, habe ich da jetzt Promis drin und wie viel ist mein Budget? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt ja dieses Baywatch Berlin, bekannte Leute und einfach Sender hinter, wurde in der Corona-Zeit gemacht, weil die irgendwas drehen mussten, darum kommt es jetzt auch ins Fernsehen rein, ist super umgesetzt, ohne Frage, also technischen Voraussetzungen total da und eine Riesenmaschine dahinter. Die werden in kürzester Zeit wahrscheinlich auf jeden Fall bei 100, 200.000 Leuten liegen, ohne groß sich im Podcast andere Sachen machen zu müssen, das andere. Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel zwei Schauspieler oder zwei Buchautoren, die jetzt das literarische Duo machen möchten und sagen, jetzt wollen wir starten, da werden 100.000 für die erstmal, wenn jetzt nicht da wirklich eine Marketingmaschine hintersteht und dementsprechend der Support, 200 oder 100.000 erstmal unerreichbar sein. Ja? Das heißt also, wenn die aber bei 2 oder bei 2.000 ankommen innerhalb eines Jahres, ist das eine tolle Wachstumsrate. Das ist ähnlich wie bei Instagram. Ja, also man kann, oder bei den Social Media Sachen, also man wächst halt dynamisch. Und wenn man irgendwo anders erwähnt wird, also durch eine Kooperation in einem anderen Podcast oder irgendwo in der Presse, als Beispiel in der Für Sie erwähnt wird, wenn man was macht, was ein Frauenthema ist, oder wenn ich jetzt sage, ich bin Fliegenfischer und dann werde ich vielleicht in irgendeinem Angelmagazin erwähnt, dann wächst das natürlich überproportional.
Klar,
zum also normalen.
Cross-medial, dann, wenn man dann auch Backverlinkungen bekommt, sozusagen online oder eben halt Pressemitteilungen offline.
Ganz genau.
Dann wird das natürlich gepusht dadurch. Oder gerade, wie du auch eben sagtest, mit den TV-Spots. Logisch, wenn das erstmal im Fernsehen ist, dann haben wir ja gleich ein Millionenpublikum.
Richtig,
dahinter.
Genau, ja. So ist es. Darum kann man da wirklich schwer sagen, was ist, also klar, so mehr umso besser. Aber da muss man, glaube ich, einfach auch differenzieren. Aber es ist wirklich alles machbar. Kommt halt drauf an, wie man sich positioniert und welches Thema man hat. Das ist natürlich auch, wenn ich eine Sparte habe, die sehr, 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 sehr Genre, oder wo man sagt, das ist wirklich eine Nische, ja, dann habe ich dafür eine sehr treue Zuhörerschaft, die wächst aber nicht so schnell, weil gerade gestern, kann ich erzählen, hatten wir ein Meeting, es geht über Steampunk. Das ist eine Nische. Viele wissen nicht genau, was Steampunk ist.
Erzähl mal, was das ist.
Boah, ich musste mich da auch erst ein bisschen reinlegen. da würde ich einfach mal sagen, da würde ich Google oder Wikipedia befragen. Also, weil ich kann das, egal wie ich es definiere, ist es falsch. Es ist so ein bisschen wie so eine Cosplay-Form auch, also wahrscheinlich schon wieder falsch gesagt, aber würde ich einfach Steampunk mal gucken.
Okay,
das ist so ein Lifestyle-Ding, wo man versucht, die alte Zeit, das kann ich nicht, ich kann es nicht erklären, ich mache den Podcast so, und da geht es um die technische Umsetzung. Und da ist halt so, die haben, das ist eine kleine Steampunk- e.V. ist das, die haben einen Verein und dann treffen sich Gleichgesinnte, die diese Kostüme und diese Sachen basteln und sich dann da in diese Welt reinbegeben.
Okay.
In so ein Spiel. Und da ist es so, die werden relativ schnell wachsen, weil die schon in dieser
in der Gamer-Branche sind.
Ja, ist nicht so Game, aber so auch ein bisschen, aber so in, aber in ihrem Segment schon relativ bekannt sind. Die machen das schon, diese, die entwerfen ihre Kostüme und ihre Eisenbahn und alles Mögliche, ihre ganzen Utensilien, ihre Props schon seit Jahren und sind in der Feste auch auf den Messen, wo das ist, und verkaufen ihre Sachen. Die, man kennt die. Haben ihre Followerzahl auf Instagram, aber überschaubar, ja, sind, liegen so bei 38.000, 39.000 Followern. Das heißt, die werden die Zuhörer oder die diese Interessengruppe sehr schnell erreichen. Aber darüber hinaus werden sie wahrscheinlich nicht viel, viel schneller wachsen. Ne? Mhm. Also man, ich glaube, die werden, der Vorteil ist da halt, das ist halt eine sehr treue Fanschar.
Ich finde das mega interessant, was du sagtest. Vorhin hattest du es einmal ganz kurz erwähnt, dass die Podcasts ähnlich wie das mit Fachzeitschriften funktioniert.
Ja.
Also das sind ja Interessensgruppen, Interessensfachzeitschriften dann auch. Und jetzt erwähnst du das eigentlich nochmal wieder in Bezug jetzt auf diese Steampunk-Geschichte. Das heißt also, in Deutschland übrigens ist es so, dass die Interessensgemeinschaften, die Vielfältigkeit am höchsten ist. Wir haben den höchsten Fachzeitschriftenmarkt weltweit.
Ich gar nicht,
ja. Und das ist ganz spannend, dass jetzt anscheinend ja dann auch die Podcasts, zumindest jetzt in Deutschland, von Entwicklung wieder in diese Richtung reingehen. Mhm. Scheint ja irgendetwas Gesellschaftliches zu sein, wie wir irgendwie uns hier verstehen und wie wir mit Zielgruppen arbeiten.
Ja.
Finde ich ganz spannend, weil damit hat das nochmal einen anderen Aspekt hinzugewonnen. Und wie du gerade sagtest, ist ja dann nicht unbedingt wichtig, dass man auf Wachstum kommt, sondern dass man eben dazu kommt, seine eigene Community zu haben, seine eigenen Stammesmitglieder zu haben, die man eben begeistert für sich, für sein Fach, für sein, für das, was man erzählen möchte, für seinen Content.
Mhm.
Und da ist ein ganz anderer Denkansatz dahinter. Also wenn das das Ziel ist für sehr viele Betreiber.
Podcaster.
Danke.
Ja, genau, bitte.
wenn das das Ziel ist, erstens mal ist das dann wichtig als Marketingstrategie, das zu wissen.
Mhm.
So, weil man, wenn man auf Wachstum ausgerichtet ist, musst du ganz anders agieren, als wenn du auf Community Building, also Content Marketing ausgerichtet bist, Storytelling ausgerichtet bist und eben auch Kundenpflege ausgerichtet bist auf diese Weise. Das eine hat nämlich was mit Kundenneugewinnung zu tun und das andere hat was mit Kundenpflege zu tun.
Ja, ja.
Und das ist absolut spannender Sektor. Also wie tief das da jetzt schon mal verankert werden kann, finde ich super interessant für die Unternehmer auch. Man muss nicht immer auf dieser Welle mitschwingen, da in den ins Wachstum zu kommen, oder, ne, sondern es kann eben auch ein ganz anderes Marketing stattfinden dann.
Absolut. Und also es ist das, was qualitativ gut ist, wächst nachher sowieso. Nehmen wir jetzt mal was Griffigeres. Also Steampunk ist jetzt eine Sache, wo sich viele nichts darunter vorstellen konnte. Ich habe es, wie gesagt, gestern war ich gerade in einem Meeting und darum, das ist alles quasi schon in trockenen Tüchern. Darum konnte ich darüber sprechen. Als Beispiel nehmen wir mal was, angenommen, ich habe einen Holzhandel oder ich bin Tischler. Ja, dann kann ich, gibt's natürlich als Beispiel, könnte ich YouTube-Videos machen und genau zeigen, wie ich irgendwas zusammenbaue, Tipps geben.
DIY.
Genau, super Sache schon mal. Hat aber den Nachteil, also beide Sinne werden sofort abverlangt von mir. Auge und Ohr. Und oft ist es so, dass man, da kommt nämlich auch der Podcast ins Spiel, dass man beim Autofahren, da kann ich nirgendwo anders hingucken. Oder ich möchte zum Beispiel, also ich weiß, ein Freund von mir ist Grafikdesigner, und also der muss natürlich sein komplett sein Augen Hauptaugenmerk auf den Bildschirm setzen oder ein Fotograf. Und nicht alle haben Lust, immer irgendwelche Jazz, Kaffeehaus-Jazz-Sachen dabei zu hören, sondern wollen vielleicht noch sagen, Mensch, ich kann trotzdem meinen anderen Sinn super darauf verwenden, zum Beispiel mein Lieblingshobby oder ein Interesse zu haben oder eine Krankheit. Also ich weiß zum Beispiel, viele Pharmaunternehmen machen jetzt natürlich auch Podcasts. Die machen das zum Teil so ein bisschen undercover und die nutzen das natürlich als Doppeltool. Also auf der einen Seite klären sie darüber auf und können dann immer ihr jeweiliges Produkt zu der Krankheit erwähnen. Ja, ist halt so.
Marketing halt, ne?
So, ja, das ist halt so, ne? Das ist irgendwie, und aber man, trotzdem klären sie drüber auf. Es ist halt nur zwischendurch, irgendwo wird ja ein Podcast will ja auch getragen werden. Mhm. Ja, also speziell, wenn man, angenommen, man holt sich Podcaster, die machen das ja dann nicht umsonst. Die möchten dafür ein paar Mark haben. Euro. Klar. Weil es einfach auch Arbeit ist. Also man muss ja, ist ja nicht nur, dass man sich eine Stunde hinsetzt, sondern du weißt das, man bereitet sich auf den, wenn man verschiedene Gäste hat, man bereitet sich auf die Gäste vor, man überlegt, welche Themen kann ich ansprechen, wechselnde Themen, ich kann nicht jedes Mal fragen, isst du gerne Kekse, magst du den Keks, wie stelle ich die Fragen, ja? Also sind es offene Fragen, geschlossene Fragen, wenn der Gast nachher nur noch sagen kann, ja, nein, ja, es ist halt auch schnell langweilig. Ein Podcast lebt von Gästen, dass sie was zu erzählen haben, im Idealfall, es ist wirklich, dass es ein Thema ist, was sie selbst beschäftigt und auch erfreut. Mhm. Kommen wir mal zurück zum Tischler. Einfach, ist eine Sache, die kann man sich gut vorstellen, finde ich. Oder ein Holzhandel. Dann kann ich natürlich jedes Mal mir Gäste einladen oder einfach auch nur, also zu zweit ist es immer einfacher als alleine. Einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde nur zu reden und völlig allein zu sein, ist ein bisschen
einsam.
Einsam. Und auch schnell so ein bisschen langweilig. Und wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert ist, ist dann auch eine andere technische Herausforderung. Aber wenn man also mindestens also nicht allein ist, dann wird es interessanter. Mhm. Auch für den Zuhörer, weil man dann einfach so ein bisschen den Voyeurismus-Effekt hat, dass man sagt, ach guck, das ist es ja auch noch eine interessante Sache.
Vor allem, wenn die sich nochmal so schön widersprechen und streiten.
Auch wunderbar. Na klar, sowas gibt's auch, auf jeden Fall. Oder ich kann jetzt meine Kunden, die zum Beispiel sagen, die ich würde gern, Mensch, ich möchte mal eine Terrasse mit Holz natürlich nicht so erfahren, mit gutem Kiefernholz machen oder mit irgendeiner Nussbaumsorte oder Tanne, die möglichst wetterresistent ist oder irgend sowas in der Art.
Basalt wahrscheinlich.
Das kann sein. Oder vielleicht gibt es irgendwie so eine Form von, ich habe das auf einer Messe mal gesehen, auch Terrassenböden, die sahen aus wie Holz, das war aber aus Kunststoff, aus Plastikmüll gefärbt, so dass man weiß, okay, jetzt habe ich auch noch quasi in einer recycelt. Gewissen Weise was recycelt und der Umwelt wieder entnommen und nutze es für was Langfristiges. Ich muss es nicht alle zwei Jahre schleifen, beizen. Und genau sowas kann man natürlich dann dem Kunden nahebringen. Und wenn man weiß, boah, ich hör mal hier bei Holzhandel Strohbaum oder so oder Holzhandelkeks, dann kann ich das natürlich einmal bewerben auf meinen Seiten, auf meinen Social Media Kanälen und binde natürlich auch meine Kunden und erweitere auch meine Hörerschaft, weil super, also wenn das jetzt gut erklärt wird, sympathisch vermittelt, gute Qualität, dann wächst sowas. Das kann man man kann es wirklich auch anhand der Statistiken sehen. Gute Podcasts mit guten Ideen, Qualität, die funktionieren. Nicht natürlich andere Wachstumsraten als was wie zum Beispiel Baywatch Berlin, was explosionsartig, was ja auch überall stattfindet. Bild-Zeitung, Morgenpost, online, überall. Es wird beworben, es ist ein Main-Thema, also ein Hauptthema.
Ja, klar.
Es wird beworben wie an Litfaßsäulen und klar, ganz andere Wachstumsraten, weil alle wissen, es ist da. Ja.
Wenn ich jetzt mal da sind wir wieder bei der Frage des Budgets.
Absolut, ja. Absolut.
Und auch bei der Zielsetzung. Was will man damit am Ende erreichen? Wie ist das Ziel? Ja. Soll das Bekanntheitsgrad Nummer 1 werden oder soll das eben das Unternehmen nur unterstützen?
Ja.
Also sollen Angebote rausgehauen werden, welche Zielsetzung verbirgt sich tatsächlich dann dahinter?
Ja. Absolut, ja.
Oder verwenden wir das so eher wie im Blogger-Style, wie du es eben gerade erwähnt hast, dass man irgendwie sich Podcaster bucht, hätte ich fast gesagt, mietet.
Stimmt, das geht bestimmt auch. Ja.
Ich wollte nochmal zurück zu deiner Stimme kommen. Mhm. Ich weiß halt, dass du auch Stimmtraining machst beispielsweise.
Ja. Was man heute kaum erahnen kann, aber mich trifft seit 3-4 Tagen ganz stark der Heuschnupfen. Darum ist es echt ganz schön zu. Ich habe gestern noch eine Werbung gesprochen und ich habe dafür dann extra so einen Inhalator und dann nehme ich dann Eukalyptus vorher, wenn ich weiß, ich muss in 2 Stunden sprechen, nehme ich diese Nasendusche, einen Inhalator, atme damit und dann ist die Nase danach wunderbar frei. Nicht die erste halbe Stunde, aber so 2 Stunden später und dann bin ich halt auch meistens im Studio, also was heißt wo sonst, also ich bin in der Kabine und mein Studio ist da relativ gut abgesichert durch Pollen, gegen Pollen und dann kann ich halt frei sprechen. Ja. Aber jetzt gerade darum, also ich muss die Zunase bitte entschuldigen.
Aber erzähl doch mal, was du so machst, was bedeutet das eigentlich, Stimmtraining und wie coachst du da die Leute, was findet da statt? Das sind das Promis, sind das
alles.
Sind das so Unternehmer, also wofür coachst du die?
Also, ja, guter Punkt. Also es ist, ich habe von jemand, dem einfach oft gesagt wird, Mensch, du Martin, du hast so eine tolle Stimme, mach doch mal was. Dann kommen und die möchten einfach mehr machen, zum Beispiel. Gut, nehmen wir mal jemand, der ist überlegen, was ich sagen kann. Also, nehmen wir mal an, er würde Martin heißen und ist im Vorstand einer Bank. Mhm. Hat wirklich eine ganz tiefe, sonore Stimme und klingt super. Aber, witzigerweise steht er, muss er oft vor der ganzen Belegschaft oder auch Öffentlichkeit stehen. Fühlt sich da aber in einigen Sachen nicht ganz wohl, weil er manchmal einige Worte vernuschelt oder sowas. Dann kann man ganz gezielt dran arbeiten und sagen, okay, komm, wir arbeiten jetzt an der Aussprache, an der Phonetik. Da gibt es, wie beim Sportler, ja, gibt es ganz gezielte Übungen. Wenn ich jetzt als Beispiel Biathlon mache, muss ich mich natürlich einmal aufs Schießen konzentrieren, aufs Zielen, aufs Ausdauersport, auf Kurzstrecke und also 1000 Sachen. Ähnlich ist es bei der Sprache auch. Je nachdem, in welcher Region ich bin und wo ich aufgewachsen bin, habe ich natürlich auch eine andere Mundart, anderen Dialekt, andere Aussprache. Ja, also wenn ich zum Beispiel jemand habe aus Bayern, wird der anders am Hochdeutsch knapsen als zum Beispiel jemand aus der Region Hannover. Hannoveraner glauben von sich ja immer, dass sie immer das perfekteste Deutsch haben, die Aussprache. Die haben oft eine sehr gute, machen aber dafür andere Fehler, die schwieriger rauszubekommen sind, weil es so leichte Sachen sind. Wenn ich jemand habe aus Baden-Württemberg, ja, dann habe ich da andere Herausforderungen. Das ist oft das S zum Beispiel, das dann, oder Hessen, die sagen nicht Soße, sondern die Soße. Mhm. Nicht, auch nicht alle, ne? Aber es ist, je nachdem, ich weiß es von meiner Freundin oder deren Eltern und die sagen dann die Soße. Und ich denke mal, nein, es heißt die Soße.
Also ich erinnere mich sehr gut daran, als wir das Intro aufgenommen haben und du von mir verlangt hast, dass ich das Wort plaudern nicht so dahin plaudere.
Dass es nicht nach Hamburg klingt. Obwohl es ein,
ja. Ich glaube, ich habe es, keine Ahnung, 10-mal angesprochen oder sowas, mindestens. Ach, ich glaube noch viel mehr. Weil ich habe wirklich so diesen norddeutschen Akzent da drin. Und wenn ich meinen eigenen Podcast teilweise nochmal nachhöre, dann denke ich auch so manches Mal, ui. So, aber wir sind ja hier am Hamburger Küchentisch, am heimischen Hamburger Küchentisch. Und insofern habe ich ja da die Vorschusslorbeeren.
Es ist absolut. Und es ist auch, man muss das auch nochmal differenzieren. Ja, also. Ich klinge auch total nach Hamburg. Ich mag das auch, wenn man hört, dass ich aus Hamburg komme. Mhm. Ja? Ich bin mit Leib und Seele Hamburger. So. Und wenn ich eine Werbung spreche, zum Beispiel, oder in einem Hörspiel mitspreche, und das ist zum Beispiel, oder noch krasser, es ist eine Synchronisation, und da ist dann irgendjemand aus in L.A. zum Beispiel, dann soll der halt nicht nach Hamburg klingen. Und das ist das Entscheidende. Oder wenn ich eine Werbung habe, die im Dach läuft, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann möchte der Österreicher, wenn es jetzt nicht gerade eine Werbung ist für irgendein Musical in Hamburg, dann will man nicht hören, dass ich aus Hamburg komme. Mhm. Genau, man versucht, starken Dialekt oder eine Mundart rauszukriegen, wenn man sie raushaben möchte. Es ist völlig okay, wenn man authentisch bleibt, ja? Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal Politiker, wenn wir jetzt als Beispiel Söder nehmen, ja? Mhm. Man hört klar, wo er herkommt, was aber völlig okay ist. Wenn er jetzt aber alles so ein bisschen in den Bart nuscheln würde, dann müsste man dran arbeiten. Anderes Beispiel ist Angela Merkel. Ein tolles Beispiel, weil am Anfang, wenn man sich die mal zurückgeht und alte Aufzeichnung von ihr anschaut, so aus den 90ern oder dann wird man merken, okay, die war, also da war die Gesprächsführung, also vor allen Dingen, also ihre Aussprache und die Art, wie sie gesprochen hat, das war sehr oft nach innen gekehrt und einfach auch unsicher und natürlich ganz stark, man hat einfach genau gehört, aus welcher Region sie kommt. Mhm. Ja?
Dieses mit der Stimme nach innen gezogen, also ich bin ja bei den Speakern und habe kürzlich an einem Workshop teilgenommen, der sich eben auch genauso nochmal um Stimme rannte. Mhm. Fand das wahnsinnig spannend. Ich habe dann einer von den Mentees zugehört und die hatte so die Fähigkeit, sehr die Stimme nach innen zu ziehen und fand ich faszinierend und klang damit sehr sonor und missionarisch.
Klar.
Ganz interessant. Also fand ich ein super Beispiel, wenn du es jetzt auch nochmal sagst mit Angela Merkel, wie so der Werdegang ist, wie jemand so nach innen gezogen und fast gar nicht wahrgenommen wird, obwohl das schon missionarisch klingt.
Mhm. Ja, klar.
Und wenn jemand so bam rausgeht, also womit du da so spielen kannst, das ist ja ein Bouquet an Möglichkeiten, die man dann mit der Stimme
absolut, hat. Absolut, ja. Und also das ist, na, bei ihr ist es zum Beispiel, finde ich, jetzt super geworden. Die weiß genau, was sie macht und ich weiß nicht, ob sie da Stimmtraining oder Sprachtraining hatte, aber man hat das Gefühl, dass da hat sich einfach viel getan. Und dann gibt es natürlich für jedes Genre, gibt es einen verschiedenen Duktus, einen verschiedenen Singsang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Nachrichtensprecher höre von den Tagesthemen, Tagesschau, die lesen und berichten natürlich ganz anders, als wenn ich das jetzt mache oder machen würde. Wenn man, jeder kennt das, wer geflogen ist, die Stewardessen, die haben so einen anderen Singsang, nennt sich das. Wenn ich eine Werbung spreche, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal kurz die Milch, es gibt dieses Reißerische, ja? Jetzt im Angebot 1 Liter Milch für nur 1,99 €. Haha, das war natürlich ein Spaß. Wir verkaufen unseren Liter jetzt 3 Tage lang für 39 Cent. Kommen Sie. Dann würde ich halt das Reißerische haben, ja? Oder wenn ich eher was vermitteln möchte und sage irgendwie was Dokumentarisches. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Okay, es war Rezitatives, ja, so war jetzt der Panther von Rilke. Oder ich habe jetzt zum Beispiel, ich möchte wirklich was Dokumentarisches haben. Der Tiger im Südosten von, ich habe jetzt natürlich keinen Text parat, aber wenn ich jetzt sagen würde, im Südosten der Savanne steigt die Sonne um 13 Uhr auf. Da erreichen wir den höchsten Punkt. Also ich variiere mit der Stimme. Wenn ich jetzt ein Eichhörnchen spreche, würde ich was ganz anders machen.
Wenn da wirklich Schokolade drin und da sind kleine Haselnüsse, das finde ich ja super.
So, dann würde ich wieder völlig anders klingen, ja? Super. Oder ich bin der Moderator und begrüße jemand, versuche ich freundlich zu sein, ja? Also es gibt verschiedene Sachen, je nachdem, was ich anbiete oder ich möchte zeigen, ich mache eine Regionalwerbung, ja, und sag: So, moin, Freunde. Heute gibt's hier den Aal, aber mal richtig lecker für 1,99. Ich sag mal 1,99, 3,99 das Kilo hier. Richtig lecker, komm mal vorbei. Also,
ne, ich kann dann, ich Platz nicht.
Also, man kann natürlich immer gucken, was man macht, ja. In welche Richtung, ja? Und oder also, und da ist es natürlich jeder Sprecher hat verschiedene Talente sich angeeignet. drauf geschafft und
welche Rolle man da auch spielen will
kann. Also im Idealfall hat man eine Schauspieler, also für ich sag mal für richtige Tonstudio Profisprecher ist eigentlich der Idealfall, man ist ausgebildeter Schauspieler und hat 3 Jahre lang auch eine Sprecherausbildung gemacht. Wenn man so weit gekommen ist, geht's los, dass man noch mal wirklich auch oft erst die Mikrofontechnik noch mal ganz anders erlernen muss, weil es auch ein Riesenunterschied. Und man achtet auf andere Sachen, ne? Also wenn,
du hast das ja jetzt gerade krass im Sekundentakt abgerufen und so super mega spontan.
Ja, ich mach's, aber das ist ein Teil meines Daily Business, ja. Seit ich 16 bin, ja? Ne? Also das ist, also ich mach's jetzt seit 2 Jahren. Also nein, das gehört einfach dazu. Es macht mir total viel Spaß. Ich liebe meine Arbeit, so, es macht wirklich Spaß. Und der technische Teil war von Anfang an immer bei mir mit bei. Darum habe ich, weil ich während ich in der Schauspielschule war, habe ich parallel im Tonstudio gearbeitet. So, darum ist beides. Und ich bin da vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Technik-Nerd. Was andere in der Eisenbahn haben oder in anderen technischen Spielzeugen, ist es bei mir halt Audio, Computer und Musiktechnik und Filmtechnik, da habe ich einfach
Spaß. Wann hast du denn eigentlich, also du bist ja, also hast Schauspielschule besucht, dann hast du, erzähl mal kurz weiter.
Ja, ich bin, das war es eigentlich schon.
Und dann hast du Abbey House Entertainment gegründet?
Nee, das war dann noch ein paar Jahre. Abbey House ist noch relativ frisch im Verhältnis. Ja. Ich habe ganz klassisch wirklich nach der Schule die Schauspielschule besucht. Großvater war Theaterintendant und Redakteur. Meine Großmutter war Schauspielerin und Fotografin und auch Redakteurin. Durch den Krieg musste man verschiedene Berufe schon machen. Mein Vater in der Wirtschaft, Mutter ausgebildete Opernsängerin, ist dann aber auch in die Werbung reingegangen. So, darum war das alles so ein bisschen
sehr naheliegend.
Naheliegend fast. Ich habe dann die ganz klassische Schauspielschule besucht, Theater gespielt, Fernsehen gemacht, Film gemacht, um die Schule und meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, schon parallel immer irgendwelche Veranstaltungen moderiert, wie Messen, Stadtfeste, Fernsehsendung, alles. Also alles, was eigentlich so erdenklich ist, moderiert. Mein Vater ist ja Asiate und ich bin deutsch-englisch aufgewachsen, so dass ich für den Moderationsbereich auch die ganzen englischen Sachen mit abdecke. So, das ist natürlich hilfreich.
Sehr hilfreich,
ja. und auch für so gerade.
Bist du ein Native Speaker auch dann?
Ja, ich bin nicht, also ich würde nicht sagen ganz Native. Ja, also ich habe auch längere Zeit lang in England gelebt, also wirklich ein paar Jahre, aber.
Naja, wir wissen auch nicht, wie native die Engländer sind, ne?
Also. Ja, okay. Also, aber es ist so, gut, mit meinem Vater spreche ich bis heute nur Englisch und
ach, wirklich?
Ja, es gab uns mal Deutsch, aber meistens war es immer so, dass ich als Beispiel morgens am Küchentisch, dann hat man mit der Mutter, Mama, kann ich noch einen Kakao haben? Und dann sagt sie, nee, das war jetzt schon dein zweiter. Und dann sag ich, Daddy, please, can I have another? Und das war dann halt einfach, das war natürlich. Das war, ja. Ne, also zack, 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 darum.
Switchen. Mhm.
Das hat mir gerade in der Moderation oder auch natürlich im Audiobereich oder Filmbereich, der ja sehr international ist, also da ist es wirklich fast in einigen Bereichen, wenn man international arbeiten will, es ist speak English or die. Das ist wirklich, und das hat mir da natürlich total geholfen.
Ja. So, ne?
Und ich bin dann, während der Schauspielschule habe ich schon in Tonstudios gejobbt oder gearbeitet. Da nicht als Tontechniker, sondern als Komponist und Texter. Mhm. Und dann auch als Sänger und Artist. Fand aber die ganze technische Seite so spannend, dass ich mir dann irgendwann alles
technisches Know-how draufgeladen.
Drauf geschafft habe, aber natürlich hatte ich da den Vorteil, dass ich. Das waren oft waren ältere und sehr erfahrene Tontechniker und Toningenieure. Also ich habe in Studio 33 mitgemacht, war ich jeden Tag da. Vor und nach der Schule habe da quasi alles verbracht. Da wurden alle Modern Talking Sachen produziert, CC Catch, Fun Factory, so ganz, ganz viele große Musik Es gibt dieses Brother Louie Louie, das ist der Song für Luis Rodriguez, so da und Amadeus, der, also die haben unglaublich, die haben wirklich 10 Jahre die Weltcharts mitbestimmt und da war ich dann wirklich jeden Tag. Das hat, da habe ich total viel gelernt.
Das ist ja ein Kindertraum.
Ja, war super. Also ich durfte zwar das erste halbe Jahr durfte ich das Mischpult, das war, ich glaube, 12 Meter lang und hat erste und größte Mischpult in von dieser Serie in Deutschland und es hat 1,5 Millionen gekostet.
Oh mein Gott.
Darum wusste man, okay, dann hieß es, das fässt keiner an. Erst, als man wirklich wusste, so, okay, dann das jetzt hier mal die Regler. Ich so, echt, ich darf die Regler bedienen. Das war echt krass. So. Und dann,
also wenn ich dich jetzt frage nach deinem Traumberuf, den du als Kind vielleicht also mal hattest, ist es dann schon immer das gewesen oder gab es da noch irgendetwas anderes? Weil jetzt sprechen wir gerade drüber, es interessiert mich natürlich brennend. Ja. Was wolltest du denn als kleines Kind mal werden?
Hubschrauberpilot?
Nein.
Und Feuerwehrmann.
Aber als Hubschrauberpilot hättest du dann auch so schicke Kopfhörer schon immer aufgehabt.
Ja, das
und
stimmt.
Und ein Mikro an der Nase.
Genau. Ja, das ist genau richtig, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja,
wie lustig.
Ja, das war, also das war auch da in diesem großen Studio, das es inzwischen jetzt da nicht mehr gibt, leider, die sind nach Mallorca ausgewandert vor 12 Jahren oder so. War es wohl, ich war in der Ausbildung für Schauspiel und ich wusste aber auch gleichzeitig, okay, ich möchte das irgendwie verbinden. Ich möchte irgendwann ein Tonstudio haben, wobei sich Tonstudio-Größen einfach verändert haben. Ne? Damals dachte ich, oh, es muss so groß sein. Heutzutage würde ich mir so ein großes Studio, das braucht man einfach nicht mehr. Das lag an der Technik, ja. Mhm. Früher war eine Bandmaschine, die konnte man mit 4 Leuten tragen oder reinschieben und hat, also die lagen so bei 200.000 Euro, die Bandmaschinen, die guten, ja. Und man konnte sie mit 4 Leuten nur tragen und man brauchte extra Räume, gekühlt und abgetrennt von anderen Sachen. Also das ist heutzutage, hat sich das völlig verändert. Also ich habe mein Mischpult, was ich hatte, was auch relativ groß war, habe ich Anfang 2019 verkauft, weil ich es einfach nicht mehr genutzt habe. Also ich habe 2 Regler. Ansonsten macht man unheimlich viel im Computer. Das ist einfach das ist die Zentrale geworden. Ja. Es gibt natürlich gewisse Sachen und Musikrichtungen, wo man sagen kann, okay, das ist berechtigt, das noch irgendwie analog zu machen. Aber es ist auch so eine Philosophiefrage. Dann ist es.
Das ist immer eine Philosophiefrage.
Absolut.
Also es ist in der Fotografie nicht anders als die analoge Zeit in die digitale Zeit überwanderte. Da gab es noch jahrelang Verfechter des guten Films, oder des guten Dias. Und wer da was auf sich hielt, der musste also unbedingt noch, ich glaube, mindestens noch 10 Jahre diese analoge Kamera mit sich tragen. Und heute ist es noch so, dass man immer noch mal selten Exemplare findet, die immer noch darauf schwören. Aber es ist schon klar, dass die Menschen sind ja Gewohnheitstiere und über die Gewohnheit verändert sich der Anspruch an das Sehvermögen oder auch an das Hörvermögen.
Absolut.
Und drum hört man, natürlich würde man ein Grammophon unterscheiden können von einem CD-Player. So. Das kann ja jeder. Tatsächlich ist das so ein schleichender Prozess und die Qualitätsansprüche verändern sich und verschieben sich und irgendwann nimmt man sie gar nicht mehr wahr.
Ja.
Und dann gewinnt man plötzlich der digitalen, dem digitalen Output plötzlich noch was ganz anderes Neues ab, was ganz toll und fancy und ich weiß nicht was ist. Also insofern,
Das ist ein super Beispiel mit analoger und digitaler Fotografie. Ich habe übrigens auch vor kurzem erst mal eine Nikon F3 H veräußert, weil ich dachte, okay, die ist schön, die ist super, die war damals toll, aber ich nutze sie halt einfach nicht mehr, weil es einfach viel größerer Aufwand und Prozess ist und dieses Plattenrauschen oder Grammophon, klar hört man, aber es gibt ja diese Platten und man hat immer dieses Rauschen drauf gehabt und das war eine Sache, die hat mich damals schon immer gestört, weil ich versucht habe, mit Kopfhörern so reinzukriechen in die Musik und das finde ich halt toll jetzt bei digitalen Abspielen, du hast es halt nicht mehr. Klar, viele sagen, das ist kälter, sehe ich nicht so, man oft wird Rauschen mit analoge Wärme verwechselt, so. Aber das ist da ein Fass aufzumachen, das ist einfach wirklich, das ist so wie absolut, das ist ja. Genau wie jemand sagt, ich trinke Kaffee süß oder schwarz oder ich trinke nur Tee. Das ist ja einfach. Absolut Geschmackssache. Ja. Und auch so ein bisschen wie du schon sagst, oder wie wir sagen.
Und hat auch ein bisschen was mit Image zu tun, ne? Also in welchem Image man sich da gerade bewegen möchte. Mhm. Also, wenn du jetzt so mal abschließend sagen würdest, was würdest du den Unternehmern im Sinne von kleine Unternehmer, mittelständische Unternehmer, was würdest du denen raten, wie sie jetzt mit Podcasts beziehungsweise mit Stimme, Audio und so weiter umgehen sollen? Was würdest du für einen Tipp mitgeben an letzter Stelle?
Ich glaube, wer die Möglichkeit und die Lust und die Zeit dafür hat, einen Podcast zu machen, sollte damit starten. Es ist eine tolle Sache, man kann die Kunden, es ist wie ein Zusatzbonbon, was man den Leuten, den Kunden schenken kann. Man kann sie damit wirklich informieren, setzt natürlich voraus, dass ich was zu sagen habe. Aber ich glaube, dass die meisten Selbstständigen das haben, oder auch Angestellten. Viele lieben ihren Job und arbeiten gerne und machen gerne das, was sie machen. Und das ist das Beste. Also es macht keinen Sinn, wenn man über was spricht, worüber ich keine Ahnung habe. Ja? Also ich habe als Kind mal geangelt. Wenn ich jetzt aber einen Angel-Podcast machen würde, dann würde alle zwei Minuten würde jemand schreiben und sagen, hör mal, der Junge, der hat keine Ahnung, weil ich mit von irgendeiner Rolle oder irgendeiner Angelroute sprechen würde, die vielleicht vor 20 Jahren top waren, aber heutzutage niemand mehr nutzen würde. Ja, also ich sollte schon am Puls der Zeit sein, in einer gewissen Weise. Ich muss nicht von technischen Neuerungen wissen, aber ich muss mein Handwerk und mein über das, was ich spreche, beherrschen und wissen, worüber ich spreche. Das ist der Idealfall.
Das hast du so schön gesagt.
Ja?
Ja.
War schön.
Toll.
Ja. So, aber das ist auch, was ich glaube. Ja. Also darum, ne, das ist, darum können, ja. Kann ich jetzt über Audio, könnten wir jetzt von mir aus die nächsten 12 Stunden noch sprechen, weil das ist, was mich beschäftigt und Sprache und Aufnahme. Bananenkuchen backen wäre ich jetzt schwere, ja? Da wäre ich jetzt der Falsche. So, und das muss man suchen.
Na gut, dann nehme ich ja jemanden anderen.
Genau, richtig. Oh Gott. Genau, aber das ist, da kommen wir zum Beispiel, das ist nämlich die Überleitung, dazu kommen wir dann quasi zu gebuchten Podcastern. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel was habe und hab
es ist das gleiche wie mit Bloggern.
Backzutaten oder Bloggern. Also ich suche mir dann, wenn ich es selbst nicht kann oder nicht mag oder ich mag nicht sprechen oder ich, wenn man seine Stimme am Anfang nicht mag, ich verspreche jedem da draußen, sprechen Sie 2-3 Tage in das Mikrofon über Kopfhörer, früher oder später werden Sie Ihre Stimme mögen. Das ist ein Lernprozess. Man hört sich über Kopfhörer und Mikrofon anders, als wenn man sich so hört. Es kommt der Punkt, da wird man seine Stimme sehr gerne hören, vielleicht zu gerne sogar. Das weiß ich aus Erfahrung mit wirklich hunderten Sprechern, hunderten Schülern. Am Anfang, oh Gott, so klinge ich. Und nachher, ich klinge echt ganz gut. Und die Stimme verändert sich auch. Man nuanciert dann, ja. Dann weiß man so, wenn ich sehr freundlich wirken möchte, bin ich ein bisschen höher und sage, ja, schönen guten Tag. Und später, wenn ich was Ernsteres sagen möchte, dann
mit Substanz.
Genau, so ist es. Man kann, und das macht dann Spaß, man kann viel genauer variieren und nuancieren. Also sich ein Thema suchen, was man möchte. Darauf achten, dass die Technik so gut wie möglich ist. Das, was das Budget hergibt, sollte man nutzen. Da noch einmal kurz zum Nachbessern. Also, wenn ich einen Podcast habe, den habe ich jetzt am Anfang nur mit meinen Kopfhörern von meinem Handy aufgenommen habe, dann und das in einer Sporthalle oder vielleicht noch in einer Industriehalle, in meiner Anfertigungshalle, die hat, keine Ahnung, 600 Quadratmeter und da stehen noch irgendwie, hinten läuft irgendwie noch eine Maschine oder ein Kühlschrank, dann habe ich so ziemlich die schlechteste Technik, die ich mir auswählen kann. Ich habe Hall, ich habe Störgeräusche und die Kopfhörer können zum Beispiel keinen Bassanteil aufzeichnen. Ich würde also die ganze Zeit so klingen, als hätte ich keinen Bass. Das würde ich nicht vorschlagen. Wenn ich damit starte, die ersten 3 Folgen so aufnehme und dann denke, naja, es geht ja besser und kaufe mir dann neue Technik für Summe X, dann werden die Leute wahrscheinlich, die ersten 3 Podcasts gehört haben und sich dachten, oh, das klingt nicht gut, ab Podcast Nummer 4, wo alles super klingt, nicht mehr einschalten. Das heißt, wenn ich mich entscheide, einen Podcast zu machen und eventuell später zu investieren, dann würde ich den Podcast später starten. Es ist in dem Fall nicht ratsam, erstmal starten und dann die Qualität anzusteigern, weil man hat oft nur einen Schuss. Ja? Man sieht, oh, neuer Podcast über Holzverarbeitung. Dann höre ich rein, oh, furchtbar. Ich gehe jetzt als Zuhörer nicht davon aus, dass der irgendwann besser wird. Der ist für mich abgehakt. Und dann sehe ich zum Beispiel Holzhandel Strohblumen oder was ich vorhin hatte. Da gehe ich nicht mehr rein. Vielleicht durch Zufall nochmal irgendwann, aber eigentlich habe ich die Hörer verloren. Darum sagt man am Anfang, wenn man startet, möglichst gleich mit der Qualität, mit der man noch irgendwann mal in 2 Jahren noch wahrgenommen wird.
Das finde ich total interessant, wie du das darstellst. Also das so auf den Punkt getroffen, im Grunde genommen sagst du ja auch, Leute, es ist wie ein Bewerbungsgespräch.
Absolut. Ich
hab diesen einen ersten Augenblick, oder?
Ja, richtig, das ist es. Es ist ja eine Bewerbung. Man stellt sich vor, das muss am Anfang auf den Punkt getroffen werden. Man hat da nicht viele Versuche.
Okay, super cool. Abschließend hätte ich noch gerne gewusst, was war dein Highlight dieser Woche? Wir haben jetzt Freitag. Mhm. Und ich würde ganz gerne wissen, was das Highlight war.
Ich habe eine relativ spannende Woche. Also ich habe viele Podcasts mit verschiedenen Leuten aufzeichnen dürfen. Unter anderem diese Woche mit Johannes Bekerner, Jörg Pilawa, Ina Müller, für die Jüngeren Stefanie Giesinger. Das war total spannend, einfach auch zuzuhören. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe dann noch ein paar englische Podcasts aufgezeichnet mit dem alten Hauptgitarristen von Prince. War super.
Mega.
Ja, es war mega. Es war echt.
War das das Highlight?
Das war mit eins der Highlights für mich. Okay. Vor allen Dingen, also weil meine Schwester sagt, oh mein Gott, du nimmst. Das war halt super. Dann mit einem Gitarristen, der länger mit Santana gespielt hat, dem Keyboarder von Gary Moore, so mit Still Got the Blues. Und das waren spannende, das waren total coole Sachen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, das waren so, war einfach eine gute Woche.
Das können wir doch mal so stehen lassen. Wir sagen, das war eine Highlight-Woche. Hey.
Eine super Woche und die Sonne hat noch geschienen und ich konnte von meinem Studio kann ich ja Licht sehen. Oft hat man es in Studios ja nicht und darum war eine gute Woche.
Super. Tyron, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. War super spannend, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das ist schön, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
Okay, ciao.
Tschüss.
Beim nächsten Mal hören Sie Marc Dechmann von Kessels & Smith, The Learning Company. Sein Motto: Je steiler die Lernkurve, desto höher die Profitabilität.